So. Funktioniert das Mikro? Könnt ihr mich alle hören? Soll ich lauter sprechen? Nein, okay. Das ist immer so, man muss sich an die neue Kanzel gewöhnen. An das Podest, an den Beamer und ob man das sehen kann, was gebeamt wird. Ja. Lass uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du mit uns redest, auch durch die schwachen Worte, die ich machen kann, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen wohnst und dass du uns erneuerst und dass wir deine Gegenwart spüren und dass das langfristige Änderungen in unserem Leben hat. Darum beten wir. Amen. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist Nachfolge Jesu richtig langweilig. Alles läuft in den üblichen, gewohnten Bahnen. Es passiert nichts Großartiges. Das Gebet dümpelt so vor sich hin. Das Bibellesen gestaltet sich trocken. Und man fragt sich, könnte nicht mal irgendwie was passieren? Es müsste mal wieder so ein Kick da sein. Ja. Es geht so richtig los mit Jesus. Also ich wende dann manchmal einen ganz einfachen Trick an. Ich kann euch den empfehlen. Ich suche mir eine andere Bibel. Also ich habe so eine Urlaubsbibel. Die habe ich auch vor einiger Zeit mal wieder vorgenommen. Die ist ganz anders als meine Arbeitsbibel. Das ist eine alte King James Bibelübersetzung aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe sie in einem Second-Hand-Bazar billig erstanden und sie ist in einem Englisch geschrieben, das ist ganz altertümlich, aus dem 19. Jahrhundert. Also das ist so, als würde man jetzt ganz uralt Luther lesen. Also sie benutzt Worte, die man heute nicht mehr sagen darf, weil man sonst einen Shitstorm in unserer Gesellschaft bekommt, weil die halt noch völlig ungegendert ist. Aber sie ist so schön, sie gefällt mir, sie hat ein Ledereinband und hauchdünnes Papier, wie das nur bei den alten Bibeln so ist. Und sie duftet wie alte Bücher halt duften und sie liegt so gut in der Hand. So, man kann wie die amerikanischen Fernsehprediger mit der Bibel winken. Also ich habe angefangen da zu lesen, wo das Lesezeichen zufällig lag und habe das dann an mir vorbeiziehen lassen, was da stand, wie eine fremde Welt, die mir doch irgendwie so ein bisschen bekannt vorkam. Und alles klang nach exotischen Ländern und fremden Sitten und roch nach den Gewürzen des Orients. Und an einer Stelle bin ich hängen geblieben. Es war gerade da, wo das Lesezeichen lag. Und ich bin immer wieder dahin zurückgekommen, obwohl das Lesezeichen schon längst weitergewandert war. Es war eine düstere Stelle, wie aus einem Horrorfilm. Und sie hat mich beschäftigt, untergründig. Meine Seele hat daran gekaut. Ich habe das erst verdrängen wollen, wie man manchmal Bibeltexte verdrängt. Aber dann hat sich die Bedeutung dieser Stelle langsam vor meinen erstaunten Augen entfaltet. Und ich lese euch diese Stelle vor auf Deutsch. Es steht in Matthäus 12, Vers 43 bis 45. Genau, da steht schon. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich 7 andere Geister, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird mit diesem Menschen am Ende ärger, als es vor war. So, sagt Jesus, wird auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Die Rückkehr der Dämonen, das ist das Thema. Eigentlich wollte ich mich darum drücken. Kein schönes Thema. Aber ich habe gespürt, dass Jesus da eine Botschaft hat. Zuerst für mich, vielleicht möglicherweise dann auch für uns alle miteinander. Und die erste Erkenntnis, die ich bei diesem Bibeltext hatte, war ganz allgemeiner Natur. Und zwar, dass es nicht, wie wir vielleicht vermuten, um Spezialwissen geht für Exorzisten. Denn wenn das der Fall wäre, dann würden diese Worte Jesu ja ganz weit von uns wegrücken in die Ferne, weil wir ja klassischerweise annehmen, da handelt es sich um einen ganz schweren Dienst der Befreiung und das ist nur für Menschen mit einer besonderen Salbung und Vollmacht, also für extra Heilige, aber nicht für uns. Wir müssen zum Glück diese Kämpfe mit diesen Finsternismächten nicht bestehen. Nein. Jesus erzählt das hier als ein Gleichnis. Und er sagt, wie das in der düsteren Horrorwelt zugeht, wo der Mensch, der Gejagte, der Flüchtige, das Opfer ist, so ist das in der lichten Welt, die wir alle kennen aus dem FF, auch so. Also da, wo der Sonnenschein ist, Zentralheizung, Krankenversicherung und das alle die schönen, guten Sachen, da ist das ganz genauso. Der Mensch ist gefährdet, wir sind gefährdet. Und es sind keine fremden Mächte, die uns plötzlich zur Beute des unsagbar Bösen machen, sondern es sind innere Mächte, die wir sogar ganz gut kennen und die wir auch umschreiben können, worum es da geht. Deshalb werde ich im Laufe der Predigt den Dämonen Namen geben. Und ich glaube, einige davon werden uns bekannt vorkommen. Wir müssen dabei im Gedächtnis behalten, dass Jesus dieses Gleichnis nicht für das Poesiealbum verfasst hat, sondern er sagt das in einer hitzigen Diskussion mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Die sind nämlich in ihn gedrungen und haben gesagt, tu ein Wunder, dann glauben wir. Tu ein großes Wunder, damit unser Glaube auch groß wird. Jesus soll beweisen, dass er der Gesandte Gottes ist, indem er etwas Spektakuläres macht. Sie wollen was Handfestes und wir wollen das ja oft genug auch, weil unser Glaube so schwach ist. Aber stattdessen erzählt Jesus ihnen dieses Gleichnis von dem Besessenen und dann Befreiten und schließlich wieder rückfälligen Menschen. So, ich beginne mit den Namen. Der ursprüngliche Insasse, dieser erste Dämon, hört auf den Namen Unglaube. Dieser Troll ist ein kleiner Geist, der lacht und lästert und lärmt gerne da, wo eigentlich Stille angebracht wäre, denn eigentlich hat er Angst vor dem Heiligen. Und er fürchtet sich vor der sanften Überzeugungskraft der Gläubigen, wenn sie davon erzählen, was Jesus in ihrem Leben tut. Er fürchtet sich vor euch. Er hat Angst vor dem Wort Gottes, das ja bekanntermaßen lebendig und kräftig ist und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch und scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Dieser Exorzismus vom Unglauben ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir erleben ihn alle, wenn wir hier rufen, wenn Gott fragt, wem kann ich helfen? Immer wenn wir hier rufen, dann flieht der Unglaube. Wir alle erleben das, wenn wir Ja sagen oder vielleicht auch nur flüstern. Wenn Jesus fragt, und er tut das manchmal durch die Stimme eines Predigers oder eines Freundes oder vielleicht der eigenen Eltern, wenn Jesus fragt, wer ihm vertrauen und ihm nachfolgen will, um ihn kennenzulernen. Und wer da Ja sagt, der vertreibt diesen Dämon Unglauben und alle Zeichen stehen dann auf Anfang der Schöpfung. Urknall, das Licht geht an. Gott pustet seinen Geist in unsere kleine Welt. Es gibt eine neue Ordnung der Dinge. Das Wasser der Taufe lässt Neuland hervorkommen. Und darauf regt sich Leben. Hoffnung sprießt auf. Tausend Dinge nehmen ihren Ursprung in diesen ersten Schritten auf dem Weg mit Jesus. Und Gott sieht es an und sagt, sehr gut, sehr gut. Und der vertriebene Poltergeist sieht das auch von Weitem. Und er knirscht mit den Zähnen und er heult und schimpft und wütet und klagt und muss verschwinden von der Bildfläche. Kein Quälgeist mehr in Sicht. Alles gut, das Leben ist schön. Die Monate und Jahre vergehen, aber plötzlich, über Nacht, ist er wieder aufgewacht und hat 7 andere Geister mitgebracht, die schlimmer sind als er. Wer sind die anderen? Der erste böse Geist heißt Dämon der Trägheit. Er hat es gerne gemütlich. Er bleibt zu Hause, er legt die Füße hoch und er schließt die Augen und tut so, als würde er beten. Er ist selbstgenügsam, er macht keine Pläne, er sagt, ich bin zufrieden mit dem, wie es ist. Ist auch bequemer. Er hält auch nichts vom Anpacken. Das hat er früher mal gemacht, aber dann hat er gesagt, es sind ja andere da, die können das auch machen. Der Dämon der Trägheit lässt einen nicht mehr in die Gemeinde kommen. Er lässt einen nicht mehr hören, wie Gottes Wort ausgelegt wird. Und er lässt einen auch nicht mehr mit den anderen sprechen. Er macht Maul faul. Ich habe in der vergangenen Woche, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, in den Losungen am Donnerstag ein Wort von Dietrich Bonhoeffer gelesen. Das passt genau dazu. Da sagt er, der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Wenn ich zu träge bin und zu Hause bleibe, dann habe ich niemanden, der mir die Botschaft von Jesus sagt und ich bin nicht da, um die Botschaft Jesu anderen zu sagen oder zu beten, damit die das merken. Es braucht dann einen neuen Exorzismus, um diesen Dämon der Trägheit loszuwerden. Und ich sage euch, das wird ein Kampf. Denn man muss ja die Krallen entfernen, die einem die Augen zuhalten und die Ohren und die einen an das Sofa festnageln wollen. Der zweite Dämon heißt Mäkelei. Das ist ein weinerlicher Geist, aber nicht ungefährlich. Der beklagt, dass früher alles besser war und dass es in der Nachbargemeinde geistlicher zugeht. Die Predigten hier wären zu lang oder zu kurz, je nachdem, und die Prediger nicht inspiriert genug. Und die Leute, die da sind, die passen ihm alle nicht, die sind entweder zu klug oder zu dumm. Und sie sind vor allen Dingen nicht seiner Meinung. Und das passt ihm überhaupt nicht. Und er findet außerdem, dass Gott sich nicht so verhält, wie er sich verhalten sollte. Er lässt Dinge zu, die nicht gut sind, und er tut Dinge, die nicht lieb sind. Der böse Geist der Mäkelei war schon bei der Wüstenwanderung Israels mit dabei. Wisst ihr, wer sich geäußert hat? Wie? Schon wieder Manna? Immer noch Manna? Nur Manna ist ja furchtbar. Wir wollen Knoblauch und Fleisch und Gemüse. Ja, das ist der böse Geist der Mäkelei. Man kommt ihm nur mit Danken bei. Man wirft ihn raus mit Lobliedern. Deswegen ist Lobpreis so wichtig. Und ob man das jetzt tut mit großer Gott, wir loben dich oder Jesus in my house, völlig egal. Wenn wir anfangen zu danken und zu loben, dann können wir nicht mehr so kritisch miteinander umgehen oder mit der Gemeinde, den anderen Christen oder mit Gott. Der dritte Dämon ist der böse Geist der Rechtgläubigkeit. Ja, ihr habt richtig gehört, der Dämon der Rechtgläubigkeit, der wirkt nämlich wie ein Spaltpilz. Er hat immer seine eigene Bibelauslegung und nur die ist richtig. Und er verurteilt alles andere, was nicht ganz genau auf seiner Linie liegt. Und auch das, was er nicht kennt. Das Wort Jesu aus Markus 9, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns, das meidet er wie der Teufel das Weihwasser. Er will nur glauben, richtig glauben, ganz richtig glauben. Und er will, dass alle anderen genauso glauben. Das Tun, das ist ihm eher verdächtig und nebensächlich. Diesen Dämon der Rechtgläubigkeit kommt man nur mit Liebe bei. Mit tätiger Liebe, dass man sich für andere engagiert. Und dieser Dämon der Rechtgläubigkeit muss jeden Tag ersäuft werden in einem Ozean von Liebe, den wir bei unserem Herrn Jesus Christus finden. Der vierte ist der Geist der Effizienz. Der steht eher links und fragt, was eigentlich das ganze Singen und Beten bringt. Wo ist dadurch einem Armen geholfen worden und wo ist eine Witwe glücklich gemacht worden? Das ist ein magerer Dämon, der zwar etwas schaffen, aber sich nicht ernähren will. Der hält nichts von der köstlichen Nutzlosigkeit des Betens und Feierns, der Stille und der Meditation. Der weiß nichts von Schönheit. Er hat nur To-Do-Listen vor sich und Excel-Tabellen und er ist immer nur am Arbeiten. Ihn wird man nur los durch Erfahrungen mit der Güte Gottes. Dass Gott uns immer schon mindestens einen Schritt voraus ist. Und dass er schon gehört hat auf unsere Bedürfnisse, bevor wir angefangen haben zu beten. Mit Gott im Bunde passieren so viele schöne Sachen, die wir mit unserer menschlichen Muskelkraft nie schaffen würden. Der fünfte Dämon heißt Radikalisierung. Das ist ein lärmender Geist, der nur Schwarz-Weiß kennt und keine Zwischentöne. Er hat immer Lust am Polarisieren. Das ist einer, der immer Streit darauf beschwört. Er glüht vor Rechthaberei und seine Disziplin ist der Hass. Er brüllt zum Beispiel, viel zu viele Flüchtlinge, das schaffen wir nie. Und er schimpft und tobt. Wenn man ihn bei sich selber entdeckt, das kann ja sein, dann kann man ihn nur loswerden und rauswerfen durch Übungen der Barmherzigkeit. Und dass man das Wort Gottes einnimmt wie Medizin. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie Medizin, mindestens dreimal am Tag. Der sechste Dämon ist der böse Geist in 7 Meilenstiefeln. Er missachtet die kleinen Schritte. Er sieht zum Beispiel in Bayreuth unsere Umbaupläne und sagt, das ist viel zu wenig. Das ist alles Käse, was ihr da macht. Und beim Zeitplan meutert er viel zu langsam. Also alles Käse. Und er sieht zum Beispiel die Arbeit, die ihr hier tut mit Flüchtlingen und er höhnt völlig nutzlos. Die gehen alle wieder weg. Oder er sieht die Missionare an und spottet, es ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es lohnt sich doch alles überhaupt nicht. Er missachtet die Wurzeln. Und er sieht nicht, was an kleinen Pflänzchen aufgeht. Er ist unfähig, die Früchte zu sehen, die aus einer Arbeit herauskommen werden, weil er einfach keine Geduld hat. Er ist ein eiliger Geist, der einen zu Tode hetzt. Wenn er nicht mit Jesus zusammenprallt, der sich ihm in den Weg stellt, und ihr wisst, Jesus hat das Wort zitiert aus dem Propheten Jesaja, das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen und den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen. Und Jesus fängt immer wieder von vorne an und vergibt mindestens 7x70 Mal. 7 Meilenstiefel, Dämonen kommen da gar nicht mit zurecht. Von dem 7. Dämon fehlt mir noch der Name. Vielleicht könnt ihr mal kreativ werden. Es kann auch sein, dass erst unsere Kinder den Namen wissen werden. Hoffentlich heißt er nicht wie wir. Wenn wir immer all das Neue blockieren oder unsere Strippen ziehen und Machtspielchen machen, wenn wir zu allem ein böses Gesicht aussetzen. Ich erinnere euch, Jesus sagt dieses Gleichnis den Schriftgelehrten, die mit ihm streiten. Er sagt es also den Leuten, die Bescheid wissen, wie wir. Und sie fühlen sich als Freigelassene, weil sie das Wort Gottes haben und darin lesen können, wie wir. Und sie waren den Dämon Unglauben losgeworden und haben sich gefreut an ihrem Glauben, wie wir. Aber der Freiraum, den sie bekommen haben durch das Wort Gottes, schützte sie nicht davor, auf andere herabzuschauen und an ihnen herumzumäkeln und sie zu bedrücken. Sie eiferten für die rechte Lehre und sie warfen Jesus vor, dass er zu viel feiere und zu wenig faste. Sie wollten Recht und Ordnung und den Glauben in den richtigen Sätzen haben und notwendigerweise auch mit Gewalt. Und weil sie an Jesus, dem Messias, sich gestoßen haben und ihn nicht erkannt haben, als den von Gott Gesandten, wurden sie zum Tummelplatz für die zurückkehrenden Dämonen. Und sie haben das nicht einmal bemerkt. Und an dieser Stelle habe ich gespürt, ist dieses Gleichnis mir, was ich zuerst verdrängen wollte, ganz dicht an mich herangerückt. Und es fragt mich, wie ist das mit deiner Trägheit, mit deiner Kritiksucht, mit der Sturheit, mit dem Perfektionismus, mit dem Hang zum Radikalen und mit der Ungeduld? Ist Jesus wirklich der Hausherr bei mir oder habe ich nur den Glauben angenommen, wie man ein Paket an der Haustür annimmt? Und habe ich ein paar Sünden retour geschickt, die sich dann mit Zinsen wieder zurückgemeldet haben? Diese 7 Dämonen werde ich nicht einfach los durch ein Machtwort, vielleicht von einem besonders gesalbten Exorzisten. Es hat keinen Zweck, zu jemand hinzugehen und zu sagen, bete mal für mich, dass das alles in meinem Leben nicht da ist. So einfach ist das nicht. Es geht nur dadurch, dass ich mich neu einlasse auf Jesus. Und zwar sehnsüchtig wie am Anfang des Weges und demütig, weil ich merke, alleine komme ich nicht zurecht. Meine Charakterdämonen werde ich nur durch Jesus los, wenn ich ihm nachfolge, aber nicht dadurch, dass ich ganz besonders viel eigene Disziplin aufwende. Wie sieht das bei dir aus? Bist du träge geworden? Kommst nur noch, wenn du Lust hast? Ich wünsche dir, dass du erneut überwältigt wirst von der Schönheit der Gemeinschaft mit Jesus und mit den anderen, die ihm nachfolgen. Ist da eine Stimme in dir, die immer meckert? Und ich weiß, wovon ich rede. Das ist die Gefahr von den richtig guten und engagierten Mitarbeitern. Weißt du, wie man die zum Schweigen bringt? Nur durch Danken und durch Loben. Wenn ich anfange zu danken für das, was der Herr schon getan hat, wenn ich ihn lobe für das, wie er ist, kann ich nicht mehr meckern. Bringt deine Rechtgläubigkeit dich in Glut, dass du kämpfst und auch Trennungen in Kauf nimmst? Die Liebe ist das Einzige, was dir helfen kann. Die Liebe Jesu. Ich habe das gemerkt im Laufe meines langen Dienstes. Am Anfang war ich feurig gegen die Katholiken. Dann war ich feurig gegen verschiedene andere Denominationen. Bis ich gezwungen war, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Erst in der Allianz, dann in der ACK. Und dann trifft man Leute und merkt, oh, die lieben ja auch Jesus. Sprechen eine andere Sprache als ich. Aber sie sind auf dem gleichen Weg, auch wenn sie ein paar wichtige Erkenntnisse nicht haben. Und ich habe gemerkt, dass die Liebe das Einzige ist, was mir helfen kann, um frei zu werden. Treibt dich der Gedanke an die Effizienz von christlichem Handeln um und macht dich das wütend? Wollte ich gerade sagen, dann wünsche ich dir mal, dass du dir ein Bein brichst und zu Hause bleiben musst und nur noch beten kannst. Ich wünsche dir, dass du eine neue Erfahrung im Gebet machst, das ist besser. Und dass du erlebst, beten ist schön und mit Jesus alles besprechen ist schön. Es muss nicht immer alles so laufen, wie ich das haben will. Wächst die Radikalisierung in deinem Herzen? Das, was wir im Augenblick in unserer Gesellschaft überall erleben, wenn man Nachrichten sieht, Zeitungen liest, überall keimt Hass auf. Dann bete ich für Situationen in deinem Leben, dass dich die Barmherzigkeit ergreift angesichts des Elends von armen Menschen. Und ich hoffe, dass diese armen Menschen einen Namen haben, den du kennst. Vielleicht sogar den Namen von jemand aus deiner eigenen Familie. Und dass du barmherzig wirst, wie Jesus barmherzig ist. Bist du mit 7-Meilen-Stiefeln unterwegs, weil es nicht schnell genug gehen kann? Dann wirst du Geduld lernen müssen. Es geht kein Weg daran vorbei. Und wenn Jesus sich dir in den Weg stellt und du mit ihm zusammenkrachst, dann hoffe ich, dass du nicht in eine Depression verfällst, weil es nicht nach deiner Mütze geht, sondern so, wie Jesus es will. All das Gute und noch viel mehr hast du, wenn du dich neu auf Jesus einlässt und wirklich bei ihm lernst. Er kämpft dann um dich, denn sonst wirst du eine leichte Beute deiner Dämonen. Und das Unglück wird dich wegreißen. Was könnte dir Besseres begegnen, als dass Jesus neu dein Leben erfüllt und es reinigt und strahlend macht? Willst du das? Ich wünsche dir das. Amen.